Es ist soweit. Die 10. Folge von Live aus dem Kölner Keller. So schnell können 400 Monate vergehen. Kleines Jubiläum heute. Und bei Jubiläen, da ist das so, da kommt ein ganz besonderer Gast, den wir natürlich wie immer gleich vorstellen werden. Zunächst schalten wir wie immer in die Bundeshauptstadt und ich begrüße meinen Talkpartner, die graue Eminenz dieses Talks, der absolute Fachmann, der Träger dieses Interviewformates, in dessen Windschatten ich langsam auch mit hier aufsteigen darf zum Erfolg, von dem ich so profitiere, der neue Co-Vorsitzende der Linkspartei. Herzlich willkommen, Eberhard von Elterlein.
Ich danke recht herzlich. Du hast natürlich noch untertrieben. Ich bin ja noch viel mehr. Ich bin ja dein Mentor, Vater, Gottvater und Taufpater und was weiß ich alles. Ich danke dir. Ich darf dich auch jetzt, weil das ja im Abseits-Podcast immer so gut wegkam, ich darf dich auch begrüßen. Also mein lieber Co-Partner, Erfinder, Macher, Merchandiser, Mäzen und alles Vordenker, der gute Martin Wunschok aus Niederkassel. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank, Eberhard. Da wir uns jetzt beide genug hochgelobt haben, kommen wir doch zum Höhepunkt des heutigen Tages, zu unserem Gast. Eintracht Braunschweig hat natürlich auch davon erfahren, dass wir ein kleines Jubiläum heute feiern, 10. Folge. Natürlich haben sie uns angerufen und gesagt, hier, wie sieht's aus? Jubiläum, Tempelfunk. Da wollen wir schon was gerne machen vom Verein. Die Präsidentin habt ihr schon da gehabt. Was wollt ihr? VIP-Tickets? Keine Ahnung, Trikots, irgendwelche anderen Sachen? Da haben wir gesagt, nein, wir wollen den Kessel, wir wollen den Vizepräsidenten Fußball, den frisch gewählten. Und was wir uns gewünscht haben, das wird bei Eintracht Braunschweig im Kubus auch umgesetzt. Herzlich willkommen, Vizepräsident von Eintracht Braunschweig, ehemaliger Bundesliga-Profi von Eintracht Braunschweig, Sympathieträger. Heute hier bei Live aus dem Kölner Keller, 10. Folge, Benjamin Kessel.
Vielen Dank euch für die Einladung.
Benni, gute Tradition ist es hier, dass sich der Gast kurz vorstellt und wir analysieren ja immer unser Publikum und wir haben festgestellt, wir werden in den Vereinigten Staaten gesehen, Israel, Skandinavien, überall. Du warst zwar Bundesliga-Profi auch, aber hast leider nie im Europapokal gespielt, sodass das internationale Publikum ja dich jetzt noch nicht so kennt. Deswegen würde ich dich bitten, stell dich ganz kurz vor.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Benjamin Kessel. Ich bin 34 Jahre alt mittlerweile, bin verheiratet, habe zwei Kinder, habe ja 8 Jahre lang den Roten Löwen auf der Brust tragen dürfen, habe vergangenen Sommer meine Karriere beendet, arbeite seitdem im NLZ und habe die Ehre, heute bei euch Gast sein zu dürfen und freue mich sehr auf die kommende Stunde, um mit euch ein bisschen plaudern zu dürfen.
Ja, herzlichen Dank. Eberhard, du weißt, was zu tun ist. Bitte die erste Frage.
Benni, ich habe gestern sehr an dich denken müssen. Wir sind ja als Podcast immer vorneweg, auch was die Aktualität angeht. Gestern Abend war ein super spannendes DFB-Pokal-Halbfinale, was dein ehemaliger Verein Union Berlin leider verloren hat, muss ich sagen. 1:2 gegen RB Leipzig. Hast du es gesehen und wie ist dein Kommentar zum Spiel?
Nein, ich habe es leider nicht gesehen, weil ich gerade meine Kinder zu dem Zeitpunkt schlafen gelegt habe. Habe es aber währenddessen so ein bisschen nebenbei heimlich im Live-Ticker verfolgt. Hätte es den Eisernen sehr gegönnt. Meine in Berlin Pokalfinale wäre natürlich ein Traum gewesen für jeden Unioner. Aber leider Gottes Nachspielzeit 2:1 verloren. Sehr, sehr bitter. Ich glaube, Union spielt eine tolle Saison. Hat sich toll entwickelt, der Verein. Und ich hätte ihnen sehr gegönnt, ein Heimspiel im Olympiastadion haben zu dürfen. Ich glaube, das wäre eine einmalige Geschichte gewesen. Leider hat es nicht ganz gereicht. Aber die Mannschaft ist mittlerweile sehr, sehr gefestigt. Und ich glaube, dass das, ja, in der Bundesliga haben sie schon eine große Konstanz gezeigt. Und wir greifen sie eben nächstes Jahr nochmal an.
Du warst ja selbst bei Union von 2015 bis 2017. Welche Verbindung hast du noch zu dem Club?
Ja, es ist natürlich so, dass nur noch relativ wenige Spieler dort aktuell spielen, mit denen ich zusammengespielt habe. Jakob Busk ist noch zweiter Torwart. Christopher Trimmel, mein Konkurrent damals auf der Rechtsverteidigerposition, ist ja, nachdem ich weg bin, dann nochmal so richtig durchgestartet, ist mittlerweile Kapitän. Spielt eine überragende Bundesliga-Saison, muss man einfach sagen. Da sind die Kontakte natürlich noch nicht ganz abgerissen. Mit dem Co-Trainer Sebastian Bönig bin ich im guten Kontakt. Felix Groß arbeitet ja jetzt auch mittlerweile in der U19 von den Eisernen. Also der Kontakt ist nicht ganz abgerissen, aber natürlich nicht mehr so intensiv, ja, wie früher.
wenn du das mal so betrachtest, Union Berlin und Eintracht Braunschweig. Union Berlin ist ja damals, glaube ich, ein Jahr vor Eintracht Braunschweig in die zweite Liga aufgestiegen, hat 10 Jahre zweite Liga auf den Buckel gebracht, Union. 2 Jahre davon hast du dort absolvieren können. Unter anderem warst du ja auch Kapitän bei den Eisernen. Wenn du jetzt mal vergleichst, die letzten 10 Jahre, Union Berlin, Eintracht Braunschweig, wir pendelten zwischen dritte, erste Liga, jetzt wieder dritte Liga, Union Berlin, unter anderem Europapokal gespielt, gestern DFB-Pokal Halbfinale, tolles Publikum, tolles Stadion, hat sich richtig gemacht, Hauptstadtclub. Was sind denn jetzt so die entscheidenden Unterschiede zwischen Union und Eintracht und was hat Union in den letzten Jahren vielleicht besser gemacht als Eintracht Braunschweig?
Ich glaube erstmal, dass es zwei relativ ähnliche Vereine sind, sehr sympathische Vereine. Klar, ich habe mein Herz hier in Braunschweig gelassen, aber habe mich auch bei Union sehr wohl gefühlt, haben auch fantastische Fans, die Mannschaft immer nach vorne pushen. Eigentlich genau, wie es im Eintrachtstadion auch ist. Also sind sich wirklich sehr, sehr ähnlich. Wenn man Unterschiede vielleicht sieht, dann ist es einfach so, dass Union, glaube ich, selbst schon zu Zweitliga-Jahren, glaube ich, ein anderes Budget hatte. Also als Hauptstadtclub sind dann doch größere Sponsoren dahinter, natürlich mit dem Präsidenten Dirk Zingler, der selbst ja den ein oder anderen Euro vielleicht auch investiert hat. Und ich glaube, dass das insgesamt Union einfach finanziell gerade dann zu den Zweitliga-Zeiten noch mal ein Stückchen besser aufgestellt war wie Eintracht Braunschweig und immer ja schon auch im oberen Drittel war, all die Jahre. Und es war ja auch damals schon, als ich dort gespielt habe, immer das große Ziel, dass der große Wurf Bundesliga dort gelingt. Und jetzt ist er gelungen und man muss aber auch sagen, dass dort hervorragende Arbeit geleistet wird, auch in der Bundesliga. Jeder hat gedacht, dass Union dann nach dem Aufstieg der erste Kandidat ist, für wieder runterzugehen. Aber sie haben sich in der Liga etabliert, sind mittlerweile ein gestandener Bundesligist, der letztes Jahr sogar in der Europa Conference League starten durfte. Und ich glaube schon, dass es so ein kleines Vorbild sein kann. Aber es ist für Braunschweig noch ein weiter Weg. Aber der erste Schritt kann ja hoffentlich die nächsten Wochen gemacht werden, dass wir dann in der zweiten Liga spielen. Aber insgesamt sehr, sehr ähnliche Vereine, tolle Fans, aber Union eben durch die Hauptstadt, durch die Sponsoren, glaube ich, finanziell noch ein Stückchen besser aufgestellt. Aber wir hoffen, dass wir den Ligaunterschied von zwei Ligen bald nur noch auf eine Liga minimieren können.
Benni, da muss ich jetzt nochmal hart nachfragen, sehe ich alles ein. Aber jetzt haben wir darüber geredet, was vielleicht bei Union Berlin besser ist, unter anderem das Wirtschaftliche. Aber ich kann mich noch daran erinnern, ich habe ja 16 Jahre in Berlin gelebt. Ich war 2003 mal bei einem Pokalspiel, Union Berlin gegen Bayer Leverkusen. Da war die alte Försterei wirklich noch alt. Überhaupt nicht zu vergleichen mit dem jetzigen Stadion. Und trotzdem ist diese Entwicklung ja atemberaubend. Vielleicht einfach mal andersrum gefragt, was hat denn vielleicht Eintracht Braunschweig in den letzten Jahren falsch gemacht, dass sie jetzt nicht so den Anschluss halten konnten und sich nicht in der ersten Liga etablieren konnten?
Ja, es ist natürlich so, wenn du ein paar Jahre zurückblickst, ist es einfach so, wenn du natürlich dieses Bundesliga-Jahr vielleicht geschafft hättest, dort die Liga zu erhalten, dann hättest du natürlich durch Fernsehgelder, Sponsoren etc. natürlich ja, ganz andere finanzielle Möglichkeiten gehabt. Von daher war es natürlich extrem bitter, dass wir nach einem Jahr wieder runtergegangen sind. Es war vielleicht ein Stück weit, ich will nicht sagen eingeplant, aber realistisch musste man es einfach sehen, dass wir ja qualitativ mit Sicherheit eher nicht zu den besseren Mannschaften gehört haben in dem Bundesliga-Jahr. Aber wäre es uns da gelungen, vielleicht die Liga zu halten, dann würden wir jetzt auch ganz anders dastehen. Und dann ja, ist es eben leider so gewesen, dass wir abgestiegen sind, darauf die Jahre immer oben mitgespielt haben. Dann war ich ja auch später nicht mehr da, das Relegationsspiel gegen Wolfsburg verloren, wenn du da hochgegangen wärst, aber hätte, wenn und wäre. Fakt ist, ja, wir sind jetzt leider aktuell nur ein Drittligist, aber ich glaube, um nochmal zum Aktuellen zu kommen, dass diese Mannschaft oder in diesem Jahr, glaube ich, wieder einen Schritt nach vorne gemacht hat, hoffentlich bald ein Zweitligist wird und wir uns dort auch dann etablieren können, ähnlich wie es jetzt Union in der ersten Liga tut.
Ich habe im Jahrbuch 125 Jahre Braunschweig ein ganz tolles Interview mit Dennis Krupke gelesen und da hat er zugegeben, dass 2013 sich die Eintracht tatsächlich viel kleiner gemacht hat, als sie wirklich war. Auch Domi Kumbela hat uns gesagt, Mensch, wir haben uns ja gar nicht verstärkt. Ich habe mir auch gedacht, als wir aufgestiegen sind, toll, aber warum verstärken sie sich nicht? Thorsten Nebelknecht hat es mit Blut und Schweiß verteidigt. Er hat gesagt, das ist ein Erstligakader und wir schaffen das. Hat man sich vielleicht wirklich zu duckmäuserisch in die Bundesliga begeben, als Gast, der sich auch wieder nach einem Jahr wieder verabschiedet?
Ach, das sehe ich nicht ganz so. Also man hätte ja auch sagen können, als du 2010, 11 aufgestiegen bist, haben wir uns auch nicht großartig verstärkt, sondern es ist halt immer ein schmaler Grat zwischen denjenigen, die aufsteigen, haben ja auch meist die Qualität für eine Liga höher zu spielen. Und ich glaube, wir waren ja auch damals ein eingeschworener Haufen. Und das war ja das, was uns ausgemacht hat. Dadurch sind wir auch von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen. Und wir sind ja auch von der zweiten Liga in die erste Liga nicht aufgestiegen, weil wir den qualitativ besten Kader hatten, sondern weil wir einfach ein Team waren, ein eingeschworener Haufen waren. Und da ist halt auch immer die Gefahr, wenn du dann auf einmal 5, 6 teure Spieler kaufst, dass so ein bisschen das Gefüge kaputt geht. Und wir haben es halt auf diesem Wege versucht. Und es werden ja also auch keine Garantie gehabt, wenn wir jetzt teure Spieler holen, dass du dann die Klasse hältst. Die Garantie hast du ja nicht. Ich glaube, dass wir damals den Weg gegangen sind, mit diesem eingeschworenen Haufen, der aufgestiegen ist, auch die Bundesliga-Saison zu bestreiten. Ich habe das auch für den richtigen Weg gehalten. Und ich glaube, dass uns ja die Saison ein Stück weit recht gegeben hat bis zum 29. Spieltag, dann zum Derby, dass wir auch 3-0 gewonnen haben. Und danach ist es eben so, das sind dann Nuancen. Dann hast du das letzte Heimspiel gegen Augsburg. Salim Khelifi läuft allein aufs Tor, macht das Tor nicht. Im Gegenzug kriegst du von Raul Bobadilla, ich erinnere mich noch, als ob es gestern gewesen wäre, so ein Heber-Tor und verlierst 0-1, gewinnst du das 1-0, spielst du Relegation damals gegen Karlsruhe, meine ich. Also ist so eng hängen ja Freude und Leid beieinander. Und es war auf jeden Fall möglich, in diesem Jahr die Klasse zu halten, auch vermeintlich mit einem qualitativ schwächeren Kader.
Benni, ganz kurz, weil wir die alten Wunden hier gerade mal wieder aufreißen. Aus deiner Sicht, warum habt ihr die letzten 5 Spiele nach dem Derby allesamt verloren? Weil es war eine geile Stimmung. Ich durfte damals auch im Stadion sein. Und da war ja wirklich nochmal Aufbruchsstimmung. Ihr wart zwar Tabellenletzter, aber mit Kontakt nach oben. Ja, und dann 5 Klatschen in Folge.
Ja, wenn wir das wüssten, ne? Aber ich erinnere mich noch an das Spiel gegen Freiburg. Das war das erste Spiel nach dem Derby. Da muss man einfach sagen, dass wir klar unterlegen waren. Dann hatten wir das Spiel, was mir noch einfällt, gegen Augsburg. Die Szene, die mir einfach noch im Kopf ist, die ich gerade eben schon beschrieben habe, mit Salim und mit Bobadilla. Und dann hast du das letzte Spiel gegen Hoffenheim. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Also Hoffenheim war an dem Tag einfach besser als wir. Wir haben alles in die Waagschale geworfen, aber wir hatten vielleicht auch einfach nicht das Spielglück auf unserer Seite, muss man einfach sagen, aber glaube, dass wir trotzdem in jedem Bundesligaspiel alles gegeben haben, immer an unsere Grenzen ja gekommen sind und leider hat es nicht gereicht, aber ich glaube, uns hat auch keiner oder den Kopf abgerissen, weil ich erinnere mich an, als ob es gestern gewesen wäre, wie wir in Hoffenheim da standen und von den Fans gefeiert wurden und wir sind abgestiegen, also das gibt es ja auch nicht bei vielen Mannschaften oder bei vielen Vereinen und das glaube ich, ist auch das Besondere an Eintracht Braunschweig.
Ist ja besonders ärgerlich, weil in der Saison 2 Clubs vor euch waren, die eine sehr schwache Saison gespielt haben. Nürnberg und der HSV, der damals schon kriselte. Das ist im Nachhinein besonders ärgerlich, weil man kann ja sozusagen wie Fürth, wie jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir sind einfach zu schlecht. Da müssen wir uns in der zweiten Liga orientieren. Es war möglich. Ihr hättet nur, wenn ich das sehe, von diesen letzten 5 Spielen, hättet ihr nicht alle verlieren müssen, dann wäre schon geklappt, weil Nürnberg hat auch alles verloren und der HSV hat eine grausame Saison gespielt. Leider nur gegen uns gewonnen, damals dieses unnötige 4-0. Aber das ist im Nachhinein besonders ärgerlich, oder?
Ja, absolut. Also ich habe es ja eben auch schon gesagt, es wäre absolut möglich gewesen, in diesem Jahr die Klasse zu halten. Vielleicht auch einfacher, als es in anderen Jahren gewesen wäre, aber letzten Endes glaube ich, dass wir trotzdem stolz drauf sein können oder konnten, ein Jahr in der Bundesliga zu spielen, nach 28 Jahren diesen Verein wieder in der ersten Liga spielen zu sehen. Ich glaube, da überwiegt trotzdem der Stolz, auch wenn die Enttäuschung danach klar groß war. Aber insgesamt muss ich sagen, auch für mich, wir reden ganz oft noch von dem Bundesliga-Jahr. Du spielst gegen die Größten, die es gibt, die du
sonst. Wir auch, Benni, wir auch.
Ja, es ist als Spieler ja genauso. Du hast sie ja vorher auch nur teilweise im Fernsehen gesehen, dann spielst du halt selbst gegen Bayern oder Dortmund. Das sind natürlich Sachen, die man später auch mal seinen Kindern erzählen kann. Also es ist schon was ganz Besonderes gewesen. Ja, wie gesagt, die Enttäuschung war natürlich da, aber ich glaube, der Stolz hat immer ja, ein Stück weit überwogen.
Benni, 2015 trennten sich dann die Wege erstmals zwischen dir und Eintracht Braunschweig. Du wechselst dann in die Hauptstadt zu Union Berlin. Erzähl doch einfach mal, was waren deine Gründe für den Wechsel? Weil Eintracht trotz des Abstiegs spielte ja dann doch schon wieder oben in der zweiten Liga oben mit dabei oder war oben mit dabei und hatte doch schon Aussicht, mal wieder Erstliga-Luft schnuppern zu dürfen. Wie kam der Wechsel zustande?
Ja, also es ist erstmal so, dass wir, glaube ich, uns nach dem Bundesliga-Abstieg, den wir jetzt gerade thematisiert hatten, das Jahr darauf, glaube ich, eine ordentliche Zweitligasaison gespielt haben, dann auf Platz 6 oder 7 abgeschlossen haben. Das war absolut in Ordnung. Und dann war ich halt an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, 5 Jahre Eintracht Braunschweig, ich liebe den Verein oder ich habe den Verein geliebt, liebe ihn immer noch. Dann bist du an so einem Punkt, wo du sagst, machst du jetzt weiter? Und ich war damals in einem Alter, 27, 28, gehst du da quasi in die 30er mit Braunschweig rein oder machst du nochmal was Neues und hast vielleicht auch den Reiz von der Hauptstadt Union Berlin, auch ein toller Verein. Das war einfach die Frage, die ich mir gestellt habe. Und ich kam dann an den Punkt, wo ich, glaube ich, auch in dem Zweitliga-Jahr eine ordentliche Saison gespielt habe mit 5 Toren, 5 Vorlagen, was für einen Rechtsverteidiger jetzt nicht ganz verkehrt war. Und da hat mir damals so ein bisschen, ja, ein Stück weit, ich will nicht sagen, die Rückendeckung gefehlt, aber so ein bisschen die Wertschätzung auch von Eintracht Braunschweig. Also dann war es einfach so, dass bis März, April ich relativ wenig von der Eintracht gehört habe. Union hat mich seit Januar täglich kontaktiert, nicht mehr in Ruhe gelassen. Und dann fängst du halt als Spieler an zu überlegen, obwohl du natürlich diesen Verein liebst, aber es war eine unfassbar schwierige Entscheidung. Aber ich habe mich dann eben ja für den neuen Reiz mit der Hauptstadt, mit Union entschieden.
Wie darf man sich das vorstellen? Die haben dich nicht in Ruhe gelassen, ruft dann jeden Tag der Zingler an, weil Ronald war damals, glaube ich, noch nicht in Charge. Wie läuft das? Rufen die ständig an oder ruft dann irgendein Berater an oder ruft dann dein Berater an oder wie läuft das?
Ja, das ist damals über den damaligen Trainer viel gelaufen und der damalige Manager war Nico Schäfer. Er ist jetzt ja Geschäftsführer von BN Wiesbaden und er hat mich halt, ja, schon mehrmals die Woche kontaktiert, mich persönlich, meinen Berater. Natürlich sind Berater immer wichtig, aber mir war es auf meiner Laufbahn auch immer wichtig, selbst auch die Gespräche zu führen. Ich war dann auch in einem Alter, wo ich glaube, auch selbstständig zu sein. Natürlich holt man sich auch einen Rat. Oder wenn es dann eben ums Finanzielle geht, gibt man es auch gerne an den Berater weiter. Aber ansonsten, wenn es um die Gespräche um mich ging, dann war ich auch am liebsten selbst dabei, weil ich bin auch derjenige, der dann am Ende dort gelebt hat oder dort für den Verein gespielt hat. Deswegen habe ich auch schon relativ viel auch zu Spielerzeiten selbst geklärt. Aber der Kontakt war eben sehr intensiv und das schon sehr früh. Und von Braunschweig kam eben damals lange nichts. Und natürlich hätte ich am Ende auch bei Braunschweig verlängern können. Das war auch absolut, ja, in meinem Kopf drin. Aber am Ende hat dann doch eben so ein bisschen der Reiz, weil Union ist auch ein toller Verein, muss man einfach sagen. Aber es war damals, ja, eine sehr, sehr harte Entscheidung. Aber ich durfte ja dann im Januar 19 Gott sei Dank wieder zurückkehren.
Deine Zeit bei Union, 2 Jahre waren es ja dann insgesamt. Du warst, ich sagte es vorhin, unter anderem ja auch Kapitän. Wie empfindest du die Zeit jetzt so in der Rückschau? Wie hat die Zeit dich bei Union geprägt, dich weitergebracht, menschlich und auch spielerisch?
Ja, war eine tolle Zeit. Also tolle 2 Jahre erlebt, wobei man es sportlich so ein bisschen differenziert betrachten muss. Das erste Jahr sicherlich sensationell gelaufen. Kapitän direkt geworden, glaube ich, eine sehr, sehr gute Saison gespielt, 6 Tore gemacht als Rechtsverteidiger. Ich glaube, das ist ja sehr, sehr gut gelaufen für mich. Und dann gab es im Sommer den Trainerwechsel zu Jens Keller. Und da habe ich mich eben von Tag 1 an ja relativ schwer verletzt. Bin dann Ende der Vorbereitung wieder reingekommen, habe mir dann meinen Fuß zertrümmert, war dann wieder 4 Monate raus. Ja, und so nah liegen dann Freud und Leid eben schon beschrieben beieinander. Dann hat es Christopher Trimmel einfach überragend gemacht auf der Position. Ich bin dann nach dem Winter, wo ich dann wieder fit war, nicht mehr in die Mannschaft reingekommen. So ist es nun mal im Sport. Und dann habe ich mich eben entschieden, nach 2 Jahren, die ich sehr, sehr genossen habe, aber den Weg dann wieder meine alte Heimat nach Kaiserslautern zu gehen.
Hast du dich mit Ken Reichel so ein bisschen ausgetauscht, weil der ja auch bei Union war, über seine Erfahrungen? Jetzt im Nachhinein so?
Ja, also Ken hat, wir stehen ja eh im Austausch, er wohnte eh noch hier in Braunschweig, haben sogar erst letzte Woche telefoniert. Er hat mich damals gefragt, als er zur Union ist, wie tickt der Verein so? Aber na klar haben wir uns auch über seine Zeit bei Union unterhalten. Ich meine, er hat für sich, glaube ich, ein bisschen eine erfolgreichere Zeit gehabt, weil er mit Union in die Bundesliga aufsteigen durfte. Aber es ist ja klar, dass man immer im Austausch ist.
Er ist ja nun Berliner, für ihn war das dann einfacher. Wie war das für dich, dich in Berlin einzuleben? Wo hast du gewohnt?
Ich habe in Friedrichshain gewohnt. Ist auf jeden Fall eine Umstellung aus, ja, ich komme aus dem Dorf, dann natürlich Braunschweig ist schon mal die nächste Stufe mit 250.000 Einwohnern. Aber wenn du dann natürlich nach Berlin gehst, 4 Millionen oder knapp 4 Millionen, dann musst du dich erstmal zurechtfinden. Also der Verkehr ist auf jeden Fall was anderes. Aber es ist eine tolle Stadt mit riesigen Möglichkeiten. Aber ich finde, so mit Kindern wäre es dann, glaube ich, auch nicht die richtige Stadt für mich. Deswegen ja, sind wir auch hier in Braunschweig sehr, sehr heimisch geworden, fühlen uns sehr, sehr wohl und wollen hier eigentlich auch gar nicht mehr weg.
Union Berlin hat ja ein Merkmal, eisern, also wir halten zusammen. Und das leben sie ja auch nach außen wie nach innen. Ich durfte auch einige Male dort im Stadion zu Gast sein. Also da ist wirklich der Zusammenhalt wird da groß geschrieben. Was ist denn das Merkmal, von Eintracht Braunschweig zurzeit?
Das Merkmal von Eintracht Braunschweig zurzeit ist, glaube ich, ähnlich, so ein Zusammenhalt. Ich glaube, da sind wir gerade auf einem richtig guten Weg und wirklich dieses Eintracht-Gefühl zu leben. Und ich glaube, dass natürlich immer die Mannschaft oder das Umfeld auch ein Stück weit in Vorleistung treten muss. Aber ich glaube, dass dieser Funke jetzt die letzte Zeit einfach immer mehr und mehr auch auf das Publikum überschwappt. Also wenn man die letzten Heimspiele sieht, ich war jetzt auch im Stadion, es war jetzt teilweise nicht der allerbeste Fußball, aber man sieht, dass die Leute diese Mannschaft auch bedingungslos unterstützen, weil sie einfach alles auf dem Platz, ihr Herz auf dem Platz lassen. Und das sieht man einfach. Da muss nicht immer fußballerisch alles klappen, aber wichtig ist halt wirklich alles zu geben. Und ich glaube, dass das ja dieses Eintrachtgefühl gerade ja sehr, sehr groß ist.
Zurzeit okay, aber in den letzten Jahren war es ja nicht ganz so. Also es war ja alles ein bisschen zerstritten. Also Merkmal letzten November Abwahl von Christoph Bratmann, wo du dich ja auch erstmalig stellen wolltest zur Wahl zum Vizepräsidenten, wo ihr dann ja auch die anderen Kandidaten dann zurückgezogen haben. Dann ist es immer so schwierig, so ein bisschen schwieriger Austausch mit den Fans, Stichwort Fanabteilung. Da gab es ja auch immer so ein bisschen Unruhe. Ja, dann Aufsichtsratsvorsitzende, die zurückgetreten sind. Also da war in den letzten Jahren ja ging es ja ziemlich turbulent zu. Wie ist es jetzt? Und ja, wie glaubst du, könnt ihr das für die Zukunft so ein bisschen bessere Bahn lenken? In ruhigere Fahrwasser?
Ja, also erstmal muss ich sagen, dass du als Spieler, was im Umfeld im Verein los ist, bezüglich Präsidium, Aufsichtsrat, natürlich relativ wenig mitbekommst. Da wird natürlich, so gut es geht, alles versucht von der Mannschaft wegzuhalten, weil die sollen sich erstmal aufs Sportliche konzentrieren. Das habe ich als Spieler immer so wahrgenommen. Man kriegt natürlich gewisse, ja, Schwingungen mit, die dann im Verein einfach da sind, aber insgesamt wird, glaube ich, relativ viel von der Mannschaft weggehalten, weil sie sich eben aufs Sportliche konzentrieren sollen und die Bälle in die Tore schießen sollen. Deswegen haben wir da, aus Spielersicht jetzt gesprochen, habe ich da relativ wenig von mitbekommen. Natürlich merkst du, wie die Stimmung im Stadion ist, aber insgesamt, was das Umfeld angeht, wird relativ viel von dir weggehalten. Und natürlich war es auch so, dass ich jetzt dadurch, dass ich mich im November zur Wahl gestellt habe, das auch so ein bisschen intensiver mitbekommen habe. Dann war es natürlich so, dass Dennis Rupke mich gefragt hat, ob ich das Amt des Vizepräsidenten Fußball von ihm übernehmen möchte. Da kriegst du natürlich so, eine Woche später war, glaube ich, schon die Wahl, die Mitgliederversammlung mit der Abwahl von Christoph Bratmann. Da hast du natürlich schon mitbekommen, dass in dem Verein gerade ja ein bisschen Unruhe herrscht. Dann haben wir gesagt, okay, wir gehen es mit voller Power an. Dann gab es ja die einmalige Geschichte, dass es so einen Wahlkampf gab mit zwei Teams. Und ich glaube, dass das insgesamt eine gute Geschichte war, weil wir uns insgesamt auf viele Themen fokussieren konnten. Wir hatten so ein, ja, dann ein kleines Duell eben auch mit Axel Witzinger und ich glaube, war alles zum Wohl der Eintracht. Also ich glaube, das muss man einfach sagen, dass die Eintracht immer im Vordergrund steht und da jeder mit seinen Zielen und Visionen dann eben auch in die Abteilung gegangen ist und da einen guten Austausch waren. Und dann kam es eben zur Wahl und jetzt geht es darum, auch wirklich die ganzen Abteilungen, ja, dann auch abzuholen. Wir haben jetzt auch mit der Fanabteilung letzte Woche schon zusammengesessen, uns ausgetauscht und das ist auch, glaube ich, wichtig, dass man einfach in den Dialog kommt, wieder viel mehr miteinander als übereinander spricht. Ich glaube, das ist, ja, das ist die Basis und da haben wir, glaube ich, einen ersten Schritt getan, dass man da auch in den Austausch gekommen ist und da sollen auch noch, ja, viele weitere Dialoge mit der Fanabteilung, aber auch mit allen anderen 13 Abteilungen, die wir im Verein haben, natürlich ja, anstehen.
Du hast ja gesagt, als Spieler hast du das nicht so mitgekriegt. Jetzt musst du das natürlich als Vizepräsident. Was ist in den letzten Jahren schiefgelaufen?
In den letzten Jahren?
Ja.
Ja, ist natürlich so, dass nach dem Abstieg jetzt unter Thorsten Lieberknecht, auch damals in Kiel, ich hatte ja leider das traurige Erlebnis in dem Jahr mit Kaiserslautern mit absteigen zu müssen, glaube ich, hat man eben auf einen Neuanfang gesetzt. Damals unter Henrik Pedersen, da hat man gesagt, okay, jetzt macht man einen Cut, arbeitet mit jungen Spielern zusammen, was ja auch nicht immer das Schlechteste ist, also mit jungen, hungrigen Spielern zu spielen, sieht man jetzt an diesem Jahr, kann ja auch erfolgreich sein, aber damals war es eben nicht erfolgreich. Ich glaube, es hatte unterschiedliche Gründe. Ich glaube, dass einfach die ganze Zusammenstellung von der Mannschaft nicht gepasst hat, dass da ganz viele Grüppchenbildungen waren. Und ich habe es ja eben erlebt, dann als ich im Januar 2019 eben zurückgekommen bin. Dann einfach die ersten Tage, wo ich gedacht habe, okay, das ist aber doch was anderes, als wie es vielleicht damals war. Nur dann war es natürlich so, dass dann Fitze wieder dazu kam. Dann sind Yassi zurückgekommen. Dann sind Leute wie Bernd Nährig und Christoph Menz gekommen, was einfach gestandene Typen waren. Und ich glaube, nur so war es möglich, überhaupt den Gang in die Viertklassigkeit zu bewahren. Also ich glaube, keiner mag sich ausmalen, was los gewesen wäre, wenn wir gegen Cottbus abgestiegen wären, wo wir dann stehen würden. Deswegen haben wir gerade noch mal so die Kurve bekommen. Dann gab es ja auch ein kleines Hoch, auch mit dem Aufstieg dann letztes Jahr oder vorletztes Jahr mittlerweile schon unter Marco Antwerpen, der ja auch ein bisschen überraschend dann am Ende auch kam. Und letztes Jahr war es dann eben so natürlich, dass ein bisschen wieder eingerissen wurde, was du dann eben die 2 Jahre aufgebaut hast, ne? Dass sie ja eben dann wieder nicht mehr so die Einheit waren, die es von nötig ist, um in der zweiten Liga zu bestehen. Weil es ist einfach auch so, dass, was ich jetzt auch so die letzten Jahre gesehen habe, dass so die Diskrepanz zwischen dritte Liga und zweite Liga schon größer geworden ist. Also wenn ich überlege, wo wir damals 2010 aufgestiegen sind, da hast du immer auch gehabt, dass die Mannschaften, die von der dritten Liga hochgegangen sind, die zweite Liga, das war ähnlich von dem Niveau. Aber es ist ja auch ganz normal, wenn du jetzt die Fernsehgelder in der zweiten Liga siehst und die Fernsehgelder in der dritten Liga, da ist einfach eine riesen Differenz. Und ist natürlich klar, dass das Loch zwischen zweite und dritte Liga immer größer wird. Und das sieht man auch noch im Sportlichen, dass die Mannschaften, die dann eben hochgehen, es sehr, sehr schwer haben, sich da auch zu etablieren. Aber das muss einfach das Ziel sein, da sich in dieser zweiten Liga zu etablieren und dann auch wieder ein gesunder Zweitligist zu werden.
Ich meinte eigentlich auch, die Stimmung in der Mannschaft oder was passiert, ist falsch. Sportlich hast du jetzt vor allen Dingen gesagt. Ich meinte natürlich auch die Reaktion, das eine hat ja mit dem anderen zu tun. Was im Verein passiert ist, es sind Trainer entlassen worden, die erfolgreich waren, wie André Schubert, wie Marco Antwerpen. Es wurde ein Trainer offensichtlich vom Aufsichtsrat Vorsitzenden durchgedrückt, Daniel Mayer, der bis Ende auch umstritten war. Dann ist der Aufsichtsratsvorsitzende zurückgetreten. Da kocht dann immer irgendwelche Süppchen. Und eine Gemeinschaft, eine Eintracht sehe ich da nicht. Siehst du das auch so?
Ich habe das ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet, dass eben all diese Entscheidungen, von denen du jetzt gesprochen hast, da war ich einfach Spieler. Und als Spieler bist du einfach in die ganzen Prozesse gar nicht eingeweiht, weil du sollst auf dem Platz deine Leistung bringen. Und damals habe ich auch gar nicht die Einblicke gehabt, die ich sie jetzt habe. Von daher ist es für mich extrem schwer, darüber zu sprechen, was eben während meiner Spielerzeit im Hintergrund bei Eintracht Braunschweig los war. Also verstehe das, dass du jetzt von mir da eine Antwort haben willst. Und ich würde dir auch eine ehrliche Antwort geben. Aber Fakt ist einfach, ich war zu dem Zeitpunkt Spieler und habe all das, was da im Hintergrund abgelaufen ist, natürlich relativ wenig von mitbekommen. Natürlich war es auch so, dass Marco Antwerpen oder André Schubert, dass wir mit ihnen eine erfolgreiche Zeit hatten. Aber bei André war es eben so, dass er sich damals entschieden hat, dann den Weg zu Holstein Kiel zu gehen, was auch absolut okay war, auch wenn es für uns Spieler ein Stück weit überraschend war. Und bei Marco Antwerpen war es einfach so, dass sein Vertrag ausgelaufen ist und die Verantwortlichen sich entschieden haben für Daniel Mayer oder für einen Neuanfang in der zweiten Liga als Spieler. Hast du das einfach zu akzeptieren? Du bist Angestellter des Vereins. Und wie gesagt, warum diese Entscheidungen dann so gefällt worden sind, wie sie eben gefällt wurden, da kann man sich natürlich eine Meinung drüber bilden und kann auch manchmal vielleicht ein Stück weit überrascht sein. Aber als Spieler hast du das zu akzeptieren, weil du sollst die Leistung auf den Platz bekommen. Und als Spieler muss es dir egal sein, ob Trainer X, Y oder Z ist.
Jetzt seid ihr ja, du hast es vorhin angesprochen, im Team angetreten, Team Roter Löwe unter Führung von Nicole Kumpis. Und seit 16. März seid ihr ja auch bis auf eine Person aus diesem Team Roter Löwe ja auch alle gewählt worden. seid jetzt in Amt und Würden. Und ja, Nicole Kumpis ist ja bundesweit in aller Munde. Sie hat das ja selbst auf ihrem Instagram-Profil ja dann auch so kundgetan. Diese Aufmerksamkeit, diese Mediale muss man jetzt einfach mal nutzen. Eintracht Braunschweig hat jetzt das erste Mal in seiner Vereinsgeschichte eine Queen. Du bist als Sympathieträger ja auch mit im Boot und seit, wie gesagt, 16. März seid ihr in Amt und Würden. Was wollt ihr denn jetzt kurz- und mittelfristig ändern, damit Eintracht Braunschweig zurück in die Erfolgsspur kommt? Beziehungsweise, welche 2, 3 Punkte siehst du jetzt in den Wochen, in den Monaten, die auf jeden Fall geändert werden müssen, um zukünftig Erfolg haben zu können?
Ja, man muss das ja mal ein bisschen differenziert betrachten. Also erstmal vielen Dank für den Begriff Sympathieträger, aber ich hoffe dann, dass ich trotzdem auch mit Inhalten überzeugen kann und nicht nur ins Amt gekommen bin, weil ich so ein netter Typ bin und ein Sympathieträger bin, sondern es ist natürlich so, dass es mir auch extrem wichtig ist, da ein nahbarer und kompetenter Ansprechpartner für die Abteilungen zu sein. Und für mein Gebiet, sag mal, ich bin Vizepräsident Fußball, ist es natürlich so, dass du erstmal für den Gesamtverein oder für die Gesamtfußballabteilung zuständig bist. Und da ist es natürlich, habe ich natürlich den Vorteil, als Angestellter im NLZ da natürlich erstmal so eine Schnittstelle herzustellen. Dann natürlich vom EV zum NLZ, dass da ein reibungsloser Übergang möglich ist. Aber natürlich auch an der Schnittstelle vom NLZ zur Profimannschaft, dass ich da, wenn da meine Expertise eingefordert wird, dass ich natürlich auch da einbringen kann. Wir wollen natürlich erstmal primär mit allen Abteilungen sprechen, alle Abteilungen voranbringen. Aber natürlich wissen wir auch, dass die Kapitalgesellschaft, die Profimannschaft unser Flaggschiff ist, mit dem alles steht und fällt. Also ist natürlich klar, wenn die Profimannschaft erfolgreich ist, ist der Gesamtverein auch erfolgreich. Deswegen, aber jetzt auf den Erfolg, jetzt auf den kurzfristigen der Profimannschaft, jetzt was die letzten Spiele angeht, da hast du als Präsidium natürlich auch nur bedingt Einfluss. Langfristig natürlich wollen wir Sachen angehen, aber jetzt erstmal hoffen wir natürlich oder drücken natürlich auch die Daumen, dass jetzt die Profis aufsteigen, was natürlich vieles im Verein einfacher machen würde.
Benni, ganz kurze Nachfrage dazu. Ein großes Steckenpferd von Ebert und mir ist die Mitgliederzahl bei Eintracht Braunschweig. Wir haben das in Folge 1 von Live aus dem Kölner Keller thematisiert und ich habe das auch im Interview mit Nicole Kumpis auch nochmal thematisiert. Und zwar, wir finden das so ein bisschen erbärmlich, 5.500 Mitglieder, so ein Traditionsverein wie Eintracht Braunschweig. Dann finde ich es auf der anderen Seite sehr verwunderlich, da kannst du jetzt nichts für und auch nicht Frau Kumpis, aber es ist ja nun mal so, dass die Mitgliedsbeiträge sehr hoch sind, also 120 Euro nicht ermäßigt für eine stimmberechtigte passive Mitgliedschaft. Was wollt ihr da ändern? Ich meine, es ist ja keine Willkommenskultur. Das heißt, der 120 Euro Mitgliedsbeitrag für einen Verein wie Eintracht Braunschweig heißt für mich übersetzt, wir möchten hier jetzt nicht so viele Mitbestimmer haben. Und das finde ich einfach schade, wenn man sieht, 1. FC Magdeburg hat das Doppelte an Mitgliederzahlen.
Ja, es muss natürlich das Ziel sein, zumindest erstmal der mitgliederstärkste Verein in Braunschweig zu werden. Also da sind wir ja auch nur auf Platz 2. Deswegen muss das schon unser Ziel sein, da zumindest stadtintern auf jeden Fall an die Spitze zu bekommen. Ich meine, Eintracht Braunschweig ist das Gesicht der Stadt und muss auf jeden Fall der mitgliederstärkste Verein werden. Wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht allzu lange im Amt, also seht es mir nach, dass ich jetzt zum Thema Mitgliedsbeiträge, natürlich weiß ich, wie hoch sie sind, aber wir werden das in Zukunft auch angehen. Aber es ist natürlich auch so, wenn man jetzt die Wirtschaft draußen sieht, dann wird ja gefühlt alles teurer, ne? Von daher, wenn ich jetzt tanken gehe, dann ja, willst du lieber mit dem Fahrrad fahren, selbst wenn es schneit, gefühlt. Also es wird ja einfach alles teurer. Deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, jetzt setzt man den Mitgliedsbeitrag auf 10 Euro im Jahr. Also ist natürlich klar, dass ich das immer so ein bisschen die Waage halten muss. Aber ich gebe euch recht, wenn ihr sagt, dass es nicht sein kann, dass wir nicht der mitgliederstärkste Verein in Braunschweig sind. Und das muss auf jeden Fall ja das kurz- und mittelfristige Ziel sein.
Okay. Ich habe noch eine andere Frage. Ein bisschen nachdenklich hat mich gemacht, das war vor 3, 4 Monaten ein offener Brief der anderen Abteilungen, wo ich so ein bisschen rausgelesen habe, wir sind auch wer und es soll nicht immer nur die Aufmerksamkeit auf den Fußball, also so ein bisschen auf die Fanabteilung, da hat man so ein bisschen gespürt, naja, wir wollen auch Beachtung haben und nicht nur alles über Fußball und Fanabteilung. Hast du das auch gespürt und ist das denn jetzt praktisch für einen Verein, der sich Eintracht nennt?
Du meinst jetzt, was die anderen Abteilungen angeht?
Ja, dieser offene Brief, irgendwie scheinen die sich vernachlässigt gefühlt zu haben. Das zeigt, der Zusammenhalt in der EV ist nicht so, wie es sein sollte.
Aber das ist ja das auch, was Nicole, glaube ich, angehen möchte. Also natürlich, das habe ich ja eben schon gesagt, ist die Profimannschaft natürlich hier das Flaggschiff des Vereins. Aber die war jetzt auch schon bei der einen oder anderen Vorstandssitzung dabei. Und Nicole, es ist ganz, ganz wichtig, dass jede Abteilung Gehör findet. Also wir haben alle Abteilungen vor der Wahl besucht, mit allen besprochen, wo es hakt, wo es vielleicht Verbesserungspotenzial gibt. Und genau das werden wir auch nach der Wahl tun. Also wir haben jetzt den Anfang gemacht mit der Fanabteilung, werden uns nächste Woche mit der Fußballabteilung zusammensetzen. Und genau das werden wir mit den anderen Abteilungen auch machen, um da einfach einen offenen Austausch zu bekommen und dass jede Abteilung diesen Verein auch Gehör findet.
Du warst ja im Team von Christoph Bratmann. Was hatte Christoph Bratmann für ein Problem mit der Fanabteilung?
Also erstmal war es so, dass Dennis Grubke mich 7 Tage vor der, oder 7 bis 10 Tage, weiß es nicht mehr genau, vor der Mitgliederversammlung gefragt hat, ob ich das Amt annehmen möchte. Und dann habe ich mal eine Nacht drüber geschlafen und habe gesagt, ja, ich mach's. Das heißt, ich war bis zur Wahl 7 Tage lang, das waren, müssten 2 oder 3 Sitzungen gewesen sein, die ich in dem Team mit Christoph Bratmann verbracht habe. Das heißt, davon zu sprechen, was er für ein Problem mit der Fanabteilung hatte, ist natürlich für mich schlichtweg nicht möglich, weil ich einfach da viel zu kurz, ich war ja gar nicht im Amt, sondern ich war nur bei der Vorbereitung zur Jahreshauptversammlung beziehungsweise zur Mitgliederversammlung dabei. Deswegen, was da in der Vergangenheit schiefgelaufen ist, das kann ich nicht beurteilen. Natürlich gab es den Konflikt, dass Christoph zu wenig Kommunikation nachgesagt wurde, dass er eben nicht mit der Fanabteilung in Kontakt getreten ist. Inwieweit das den Fakten entspricht, kann ich nicht sagen, weil ich eben zu dem Zeitpunkt nicht im Amt war. Aber ich kann es nur jetzt sagen für uns. Wir waren es vor der Wahl, wir waren es nach der Wahl und wir werden es auch in Zukunft sein. Weil die Fanabteilung natürlich, ja, die machen ja auch tolle Projekte, gerade jetzt auch mit der Ukraine, die sie unterstützen. Und da sind wir wirklich im Austausch. Und ja, also wir sind da, ja, wollen halt Kommunikation großschreiben und auch da gehört natürlich die Fanabteilung auch dazu.
Ich möchte das Augenmerk auf die jetzige Saison nochmal richten. Wir haben jetzt noch 3 Spiele. Und unser ärgster Konkurrent um den direkten Aufstieg in die zweite Bundesliga ist ja dein ehemaliger Verein, dein Ex-Verein, der 1. FC Kaiserslautern. Was hält denn jetzt der Vizepräsident von Eintracht Braunschweig davon, dass ein Verein wie der 1. FC Kaiserslautern, der hochverschuldet war, Insolvenz angemeldet hat, sich unter Corona-Insolvenzrecht wieder entschulden konnten, in der Winterpause unter anderem Terence Boyd sich geholt haben und jetzt 2 Punkte vor Eintracht Braunschweig liegt und Eintracht Braunschweig ja wirklich die letzten Jahre immer jeden Euro 5-mal umdrehen musste. Ist das aus deiner Sicht so sportlich fair, dass die eventuell jetzt direkt aufsteigen? Für uns bleibt vielleicht die Relegation nur und wir müssen in der 3. Liga bleiben?
Naja, erstmal hoffe ich ja, dass wir es noch direkt schaffen. Also ich glaube, Lautern hat jetzt auch noch ein schwieriges Auswärtsspiel gegen Wiesbaden. Dann haben sie noch meine Viktoria Köln und Dortmund 2. Also sind jetzt alles keine Selbstläufer und im Schlussspurt sind schon die verrücktesten Dinge passiert. Also deswegen würde ich da jetzt noch nicht sagen, dass das Kaiserslautern aufgestiegen ist, sondern natürlich haben sie gute Möglichkeiten, aber ich sehe uns da in Schlagdistanz und das kann sich auch in einem Spiel wieder anders aussehen. Natürlich haben sie dann die Corona-Pandemie so ein bisschen dazu genutzt für die Planinsolvenz, dass das natürlich, inwieweit das moralisch vertretbar ist, müssen die Verantwortlichen selbst mit sich ausmachen. Ich habe da auch meine Meinung zu, wenn du natürlich Ratenzahlungen mit Spielern ausmachst und dann in die Planinsolvenz gehst und da kleinere Vereine wie zum Beispiel Sonnenhof, Groß Asbach dann eben drunter leiden, dann ist es vielleicht nicht die tolle Art gewesen und ja, gehört sich vielleicht in dieser Form auch nicht, aber man muss natürlich auch sagen, dass Kaiserslautern, und so ehrlich muss man sein, auch ein Riesenverein ist, wenn man jetzt sieht, im Derby gegen Saarbrücken 50.000 Zuschauer. So ein Verein gehört einfach auch in die zweite Liga. Also mein Wunsch wäre es einfach, wenn Magdeburg, Braunschweig und Lautern aufsteigen, dann glaube ich, wird sich jeder in der zweiten Liga auf diese 3 tollen Vereine freuen. Und mir wäre es natürlich am liebsten, wenn Magdeburg und Braunschweig es direkt schaffen und Kaiserslautern kann sich dann gerne über die Relegation qualifizieren.
Du hast ja unter Marco Antwerpen gespielt. Was ist denn das für ein Typ? Was hat denn der mit Lautern gemacht?
Ja, Marco Antwerpen ist klare Kante, ne? Also Ruhrpott-Schnauze, direkte Art. Da weißt du direkt als Spieler, wo du dran bist. Der eine kann es mehr ab, der andere weniger. Ich konnte es ab. Also ich habe es immer in meiner Laufbahn lieber gehabt, wenn Trainer offen und ehrlich waren, wenn ihnen was nicht gepasst hat, das auch klar angesprochen hatten. Und Marco Antwerpen polarisiert natürlich. Das ist natürlich seine Art. Ich glaube, das Spiel wurde angepfiffen, da hat er sich schon gefühlt mit der ganzen gegnerischen Mannschaft und mit dem Schiedsrichter angelegt. Aber er ist jetzt auch 50 Jahre alt geworden. Ich glaube, den wirst du jetzt auch nicht mehr ändern auf seine letzten 10 Jahre, die er vielleicht im Trainerdasein noch vor sich hat. Also ich glaube, der ist einfach so ein Typ. Den liebst du oder den hast du. Dazwischen gibt es nichts. Also, aber man muss ja auch sagen, er ist mit Eintracht Braunschweig aufgestiegen und hat es jetzt auch mit Lautern geschafft, die Kurve zu bekommen. Aber es ist ja trotzdem auch wieder so, dass das immer so ein schmaler Grat ist. Also wir haben in der Hinrunde davon gesprochen, da hatten sie das Derby gegen Mannheim, meine ich, wo sie mit zwei Mann weniger das 0-0 über die Zeit retten. Wenn sie das verlieren, dann ja, hinterfragt jeder den Trainer, weil zu den Zeiten standen sie im Mittelfeld. Aber Marco hat es dann geschafft, eben in dem Jahr, glaube ich, auch wieder ein Team zu formen. Natürlich haben sie auch Qualität für die dritte Liga, brauchen wir jetzt auch nicht drum herum zu reden. Also es ist eine top besetzte Mannschaft mit Wunderlich, Klingenburg, jetzt Terence Boyd vorne, Herrscher. Also es ist, oder Tomjak in der Innenverteidigung, das sind Top-Spieler für die dritte Liga. Aber wie gesagt, wir brauchen uns nicht zu verstecken vor diesen Jungs und ich freue mich auf den Endspurt und hoffe natürlich auf ein gutes Ende für uns. Aber wenn Kaiserslautern am Ende mit aufsteigt, glaube ich, kann sich auch die zweite Liga freuen.
Benni, da muss ich aber auch nochmal nachhaken. Marco Antwerpen, ich muss sagen, ich stehe dazu, ich konnte ihn immer gut leiden. Aber Eintracht Braunschweig scheint wohl irgendwie Probleme mit Trainern zu haben, die eine Glatze tragen. André Schubert vorher musste denn ja auch irgendwie gehen oder gut, wollte gehen. Also richtig, er hat ja gesagt, wäre gern noch geblieben. Und die anderen sagen, ja, er wollte weg. Gut, kriegen wir nicht aufgedröselt. Ich habe damals bei Facebook geschrieben, als klar war, Marco Antwerpen kriegt keinen Vertrag für die zweite Liga. Meine Meinung war da so, das ist nicht Eintracht-like, weil man kann über ihn denken und halten, was man von ihm will. Aber er hat abgeliefert, er hat den Verein zurück in die zweite Bundesliga geführt. Und ich fand das jetzt nicht so prall. Was meinst du denn so vom Gefühl her? Du warst ja nur der Spieler, warst ja noch nicht in Funktion. Aber jetzt so deine Meinung als Typ, als Spieler, als Mensch. Was hat Marco Antwerpen im Endeffekt das Genick gebrochen, dass er jetzt keinen Zweitligavertrag bei Eintracht Braunschweig bekommen hat? Hat er da zu vielen Leuten im Kubus den Job erklärt oder war er einfach nicht ganz so empathisch?
Ja, also Marco Antwerpen war halt klare Kante. Wenn ihm nicht was gepasst hat, dann hat er es angesprochen. Aber nochmal, er hat mit Eintracht Braunschweig was Großartiges geleistet. Ich glaube, wir haben in dem Jahr mit Sicherheit nicht den besten Fußball gespielt. Also das müssen wir uns auch jetzt nicht schönreden.
Das
Ähm,
stimmt.
natürlich kam auch die Corona-Pandemie dann noch dazwischen. Und dann hatten wir auch den Vorteil, einfach diesen großen Kader zu haben. Und damit auch im Drei-Tages-Rhythmus eben die Mannschaften durchzuwechseln, was jetzt mit Sicherheit gegenüber anderen Mannschaften auch von Vorteil war und uns mit Sicherheit auch geholfen hat, den Aufstieg zu schaffen. Ob wir es ohne Corona geschafft hätten, ja, ist jetzt müßig zu diskutieren, wird man wahrscheinlich nie erfahren. Aber Fakt ist, wir sind aufgestiegen, weil wir auch dann wieder in diesem Jahr, glaube ich, in einem Team waren und Marco hat dazugehört. Aber da gehören dann immer zwei Parteien dazu. Also wer da jetzt am Ende nicht wollte, vielleicht wäre Marco auch geblieben, aber letzten Endes ist er dann ja auch zu Würzburg gegangen, hat ja dann auch relativ schnell einen Zweitligisten gefunden. Und ja, die Verantwortlichen haben sich dann eben im Sommer dazu entschieden, einen jungen Trainer zu holen mit Daniel Mayer. Und wie gesagt, da war ich einfach Spieler und dann das hast du zu akzeptieren.
Als Vizepräsident hast du jetzt aber Mitbestimmungsrecht. Hättest du ihn denn behalten? Würdest du dich für solche Typen einsetzen?
Auch nur bedingt, weil für die Kapitalgesellschaft ist ja der Aufsichtsrat in erster Linie zuständig und nicht das
Ewald, den kriegen wir heute nicht mehr dazu. Den kriegen wir nicht dazu.
Aufsichtsrat,
Das
die
ist hier.
kommt dazu, ja. Deswegen, also ich bin ja da auch nur bedingt für zuständig. Das muss man natürlich ehrlich sagen. Aber wie ich in der Situation entschieden hätte, weiß ich nicht, weil es ist auch schon ein Stück weit her. Vielleicht wäre ich mit Marco in die zweite Liga gegangen. Wäre natürlich möglich gewesen. Ich bin als Spieler sehr gut mit ihm ausgekommen. Und ja, ist jetzt schwierig zu diskutieren, ob sie richtig oder die falsche Entscheidung war. Fakt ist, dass die letzte Saison jetzt nicht die erfolgreichste war, ist ja auch bekannt.
Lieber Eberhard, ich würde dich bitten, weil die Zeit ja schon sehr fortgeschritten ist und Benny ja seinen Flieger kriegen muss, dass du vielleicht bis auf die letzte Frage springst und ich mache dann so ein bisschen, wie sagt man im Berlin-Deutsch, die Abbindung? Ich binde dann ab, oder?
Ja, du bindest ab, genau. Genau, mich hatte jetzt auch interessiert, mir hat das ja unheimlich leid getan mit diesem bitteren Abstieg 2018. Darunter haben ja dann vor allen Dingen auch die Nachwuchsteams gelitten. Ich habe ja mit der zweiten Mannschaft, damals unter Dennis Doan, Regionalliga war natürlich toll, dass sie da gespielt hat und zum Mittelfeld, ist super. Und jetzt ist es halt so, naja, die U19 ist in der Regionalliga und die U17, sagen wir mal, kämpft um den Klassenerhalt. Wie sieht es momentan im NLZ aus? Du als Co-Trainer der U19 hast ja da den Einblick, hast den Austausch mit dem NLZ-Leiter, Krupke. Wie sind die Aussichten erstmal die Stimmung und dass Leute nachkommen auch für den Zweitligakader oder Drittligakader?
Ja, also zunächst mal eine unerfreuliche Nachricht. Also die U17 ist leider mittlerweile abgestiegen aus der Bundesliga, so viel noch zur Vollständigkeit halber. Ist natürlich so, dass Ergebnisse und Entwicklung immer zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Also die Entwicklung der Spieler steht ganz klar im Vordergrund. Aber natürlich muss auch das Ziel sein, mit allen Mannschaften in höchsten Ligen zu vertreten zu sein. Also es ist natürlich schon unser Ziel und das wird es auch nächstes Jahr sein mit der U19, den Sprung wieder in die Bundesliga zu schaffen, um dann auch eben diesen Sprung zu den Profis einfach nicht zu groß werden zu lassen, weil von A-Jugend Regionalliga zu dritte Liga, / zweite Liga ist schon relativ groß, das muss man offen und ehrlich sagen. Deswegen ist schon unser Bestreben, die U19 auch in die Bundesliga zu führen. Ob das uns gelingt, ich hoffe es, da sind wir auf dem Weg. Wir fahren alle Sportplätze ab, versuchen regionale Talente zu sichten, um wirklich da auch gut vernetzt zu sein und da auch wirklich die besten Spieler und die sich auch mit Eintracht Braunschweig identifizieren, dass sie für uns im NLZ auflaufen, von der U12 bis zur U19 an. Und natürlich muss es auch wieder das Ziel sein, dass die zweite Mannschaft wieder mehr in den Fokus genommen wird. Ich glaube, Landesliga kann nicht das Ziel sein, sondern muss schon kurzfristig zumindest die Oberliga das Ziel sein, um auch diesen Spielern in der U19, die dann den Sprung nicht schaffen zu den Profis, eben auch noch ein Sprungbrett zu geben, einfach über die zweite Mannschaft. Ich habe das auch in meiner Wahl gesagt, dass Eintracht Frankfurt jetzt Hessen 3 Eich für einen hohen Millionenbetrag aufgekauft hat, nur um eine U23 zu haben. Und ich glaube, dass wir auch so eine Nische haben hier in der Region, weil Wolfsburg zum Beispiel keine U23 hat. Und ich glaube, dass in dieser Altersstruktur, es gibt halt nicht diese Musialas und die Wirts, die komplett eben von der U19 dann in die Profimannschaft durchmarschieren und dafür Furore sorgen, sondern ich als Spieler habe auch 3 Jahre in der U23 gespielt, bevor ich dann den Weg zu Eintracht Braunschweig gefunden habe. Und ich glaube, das muss der Weg sein, einfach, dass man den Spielern, ich hoffe natürlich, dass es vielleicht auch dieses Jahr der ein oder andere dabei ist, der es von der U19 zu den Profis schafft, das wäre mein größter Wunsch. Aber man muss, glaube ich, diesen Spielern, dass man die nicht verliert, einfach auch noch einen zweiten Bildungsweg geben. Und der ist meiner Meinung nach über die U23.
Wie groß sind da die Chancen? Diese Gründung von U23 in der Landesliga hat ja auch ein bisschen für Ärger gesorgt bei anderen Vereinen. Das war ja alles sehr unglücklich. Was ist denn mit der zweiten Mannschaft möglich?
Naja, erstmal muss man sich ja erstmal den Kader anschauen. Das ist ja jetzt eine klassische zweite Mannschaft. Du kannst ja jetzt nicht von heute auf morgen einen Radikalschritt machen und sagen, so, jetzt spielen nur noch 19-, 20-Jährige da, sondern der Trainer Markus Danner arbeitet ja auch mit viel Leidenschaft und dann ist es natürlich so, dass das erstmal Schritt für Schritt getan werden muss. Und da muss einfach jetzt mal die Kaderstruktur angeschaut werden, den Kader verjüngt werden und vielleicht diese Saison schon, aber spätestens dann zur neuen Saison, beziehungsweise zur Saison, was ist das dann, 23, 24, dass man dann eben eine klassische U23 draus macht. Sie sind schon bei uns jetzt im NLZ beheimatet, also wir haben sie schon zu uns geholt. Sie können auch davon nur profitieren, also von unserem ganzen Konzept. Sie können die Analyse benutzen, sie haben einen Athletiktrainer von uns zur Verfügung gestellt, sie können die physiotherapeutischen Maßnahmen nutzen, also da sind sie komplett bei uns im NLZ schon integriert und es muss natürlich so sein, dass es, wie gesagt, kurzfristig einfach eine U23-Mannschaft wird, wo dann eben auch diese U19-Spieler, die dann eben rauskommen, dann noch den zweiten Bildungsweg, wie ich eben gesagt habe, nehmen können, Oder dann eben auch, wenn wir schon ein bisschen weiter denken, wenn wir von Oberliga sprechen, dann kann auch mal ein Spieler, der vielleicht oben nicht so zum Einsatz kommt, ein junger Spieler, sich auch Spielpraxis holen, weil es ein Spiel ersetzt, oder ein Training ersetzt kein Spiel. Also ein Spiel ist immer was komplett anderes. Und wenn man sich dann eben mal Spielpraxis dann in der Oberliga holen muss, das habe ich damals auch getan, als ich da in der Bundesliga oder zweiten Liga mal nicht gespielt habe, habe ich auch mir auch damals in der Oberliga oder Regionalliga Spielpraxis geholt. Das tut einfach auch den Spielern oben gut. Und es kann nur von Vorteil sein, ja, dieser Mannschaft wirklich Vertrauen zu schenken und hoffentlich dann auch, dieses Jahr wird es wahrscheinlich nichts, sind wir gerade auf Platz 4 in der Landesliga, aber dann hoffentlich nächstes Jahr, dass sie dann aufsteigen und zumindest in der Oberliga spielen.
Ja. Wir müssen, Ebert, langsam zum Ende kommen. Wir haben es jetzt gleich 21 Uhr. Benni, kurze Abschlussfrage von mir. Wir hatten ja hier Jörg Dahlmann, Christian Straßburger und Thomas Wagner als letzte Gäste und denen habe ich immer die Frage gestellt, die ich dir gleich stelle. Die haben sich ein bisschen gewunden. Lag wahrscheinlich auch daran, weil zwei von den dreien doch Betzenberg-Sympathisanten sind und Jörg Dahlmann wollte sich so ein bisschen neutral halten. Du bist der Vizepräsident, von dir erwarten wir eine klare Antwort und kein Wegducken.
Okay.
Warum steigt Eintracht Braunschweig am 14. Mai direkt in die zweite Bundesliga auf?
Weil es zum einen die Mannschaft verdient hat, weil sie, glaube ich, eine sehr, sehr gute Saison spielt. Gerade nach dem Abstieg ist ja immer auch so eine Gefahr, wenn man jetzt sieht, Würzburger Kickers, die gehen direkt runter in die Regionalliga. Es ist immer ein gefährliches Jahr nach dem Abstieg, aber diese Mannschaft hat sich extrem schnell gefunden, ist zusammengewachsen, hat einen sehr, sehr guten Trainer und weil es einfach die Fans verdient haben. Und dieses Gesamtpaket Eintracht Braunschweig gehört einfach mindestens in die zweite Liga und deswegen werden sie es dieses Jahr schaffen.
Benni, vielen lieben Dank. Nach diesen Worten kann man nichts mehr hinzufügen, was das noch toppen könnte. Herzlichen Dank für deine Zeit. Es hat uns wirklich viel Spaß gemacht. Und wir als Tempelfunk wünschen dir und der Präsidentin alles Gute. Macht aus dem Verein noch ein bisschen mehr. Wir geben uns setzt das um, was ihr euch vorgenommen habt. Das hört sich gut an. Und bis jetzt fühlt sich das auch gut an. Und ich glaube, da sind jetzt die richtigen Leute im Kubus an den Hebeln. Und ja, wir drücken die Daumen, wünschen euch alles Gute und wir hoffen, Ebert und ich, dass wir uns vielleicht am 14. Mai sehen und zusammen ein kleines Aufstiegsvoltas trinken können. Würde uns freuen.
So machen wir.
Schönen Abend euch. Genau, und mach schön Werbung für uns, für den Tempelfunk bei der Eintracht. Wir und ihr habt es verdient.
So machen wir.
Also, gutes Schlusswort. Benni, vielen Dank.
Dankeschön, Benni, für deine Zeit.
Sehr gerne. Blau-gelbe Grüße nach Braunschweig und auch natürlich nach Berlin. Macht's gut.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal wieder.
Tschüss. Nach Braunschweig. Tschüss.
Ciao.